Das waren noch Zeiten, ja? Als man mit viel Vibrato in der Stimme und einem dreistimmigen Background-Chor, der sich nicht von der Stelle bewegt hat, nur ein bisschen hin und her, immerhin den dritten Platz beim ESC gewinnen konnte. Dankeschön. Ja. Also etwas eingestaubt, ist auch schon eine Weile her, 1970 war das Ganze gewesen. Aber mir geht's um die Botschaft, Wunder gibt es immer wieder. Stimmt das? Stimmt das? Ja? Woher wisst ihr das? Okay. Gerade noch gerettet. Hatte ich schon nach der Antwort gesucht. Ich fand die Antwort gut, die ich mir gedacht habe. Ja, gibt's heute noch Wunder? Ja? Eigentlich könnte ich das Skript weglegen, vielleicht sollten wir uns mal über Wunder unterhalten. Machen wir zu wenig, wir haben von den Katastrophen, von den Problemen gehört und das hören wir jeden Tag, ne? Und ich glaube auch, Gemeinde ist dafür da, dass wir uns diese Wunder zurufen, ja? Die immer wieder passieren. Wir haben einen großen Gott, einen wunderbaren Gott, der sich nicht aufbraucht, der auch nicht bloß den dritten Platz belegt, der in unserem Leben den ersten Platz belegen sollte, der Wunder tut. Wunder. Was ist ein Wunder? Kurz zusammengefasst, ohne wissenschaftlichen Anstrich, etwas, was man nicht erklären kann mit herkömmlichen Erklärungsversuchen. Und das kann eine ganze Menge sein, das kann ganz breit gefächert sein. Das kannst du sein, das kannst du sein. Jeder Mensch, jedes Lebewesen, natürlich ein Wunder, ein Wunderwerk, geschaffen zu Gottes Ehre. Was kann noch ein Wunder sein? Natürlich die ganzen technischen Wunder, an die wir so denken, dass was geschaffen worden ist, ja? Dass es einen Staat Israel gibt, ein Wunder. 2000 Jahre Christentum, ein Wunder. Gemeinde Thalheim, Gemeinde Stolberg, wo ich herkomme. Alles keine Selbstverständlichkeiten, ist die Frage, ob du das für dich als Wunder definierst. Heute in der Predigt wollen wir diesen Wunderbegriff mal ein bisschen einschränken, nämlich auf etwas, was wirklich nicht, zumindest nicht mit herkömmlichen physikalischen Größen und Methoden erklärbar ist. Etwas, was aber in der Bibel steht und was, ich denke mal, ein besonderes Wunder ist. Ich habe einen Bibeltext rausgesucht, der, würde ich mal vermuten, nicht alle drei Wochen drankommt. Der irgendwo im Alten Testament steht. Ihr müsst also relativ weit zurückblättern, vom Neuen Testament aus gesehen, nämlich in das Buch 2. Könige 6, die Verse 1 bis 7. Die Prophetenjünger sagten zu Elisa, sieh, der Raum, in dem wir hier beim Unterricht vor dir sitzen, ist zu eng für uns. Lass uns doch an den Jordan gehen und jeden von uns dort einen Holzbalken holen, damit wir uns einen Raum herrichten, um da zu wohnen. Er antwortete, ja, so geht hin. Da bat einer, sei doch so freundlich, deine Knechte zu bekleiden. Er erwiderte, gut. Ich will mitgehen. So ging er denn mit ihnen, und als sie an den Jordan gekommen waren, hieben sie dort Bäume um. Da begab es sich, dass einem, der einen Stamm fällte, die eiserne Klinge des Beils ins Wasser fiel. Und er schrie, O weh, mein Herr, das Beil ist auch noch geliehen. Aber der Mann Gottes sagte, wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab, warf es dorthin und brachte das Eisen zum Schwimmen. Dann befahl er, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und ergriff es. Boah. Schon mal eine Predigt drüber gehört? Nee? Schon mal von dem Text gehört, dass es den gibt? Okay, immerhin, ne? Also irgendwie schon ein besonderer Text, ja? Und ein besonderes Wunder. Und man kann sich als erstes fragen, warum steht denn sowas in der Bibel? Stellt euch vor, das liest jemand oder hört jemand, der keinen Dunst von der Bibel hat. Was würden da denken? Ey, solche banalen Sachen stehen in der Bibel, dass einem das Beil ins Wasser fällt? Als nächstes steht vielleicht noch drinne, dass irgendeiner Hausfrau das Öl ausgeht, ne, zum Backen und Braten. Oder dass bei einer Fete, bei einer Hochzeit der Wein ausgeht. Und man braucht ein Wunder, am besten eins, dass aus Wasser Wein hergestellt wird. Ihr Lieben, die ihr bibelkundig seid, all das steht wirklich so in der Bibel. All diese relativ banalen Dinge könnte man denken. Aber Vorsicht, gerade dann, wenn wir denken, das ist ganz banal, dann muss es eine Bedeutung haben. Warum steht so ein Text ansonsten in der Bibel? Warum? Eine erste Überschrift. Wenn etwas dem Bach runtergeht. Ich habe mal vor Jahren eine Predigt über diese Bibelstelle gehört und ich war auch beeindruckt von der Auslegung. Die Predigt damals war überschrieben, Leidenschaft, wenn etwas verloren geht. Ihr merkt, ich habe diesen Unterpunkt mal etwas allgemeiner formuliert. Dieses Etwas könnte für ganz Verschiedenes stehen. Vielleicht für die Freude, für die Liebe, für den Glauben, für die Hoffnung. Du kannst also gern, wenn du das möchtest, irgendwas einsetzen, was dir an dieser Stelle wichtig ist oder etwas, was dich im Augenblick gerade bewegt, was in deine Situation passt. Nochmal zur Ausgangssituation. Dieser Elisa ist der Chef einer Art Jüngerschaftsschule. Und das in einer Zeit ziemlich großen geistlichen Abfalls in Israel. Er selbst war der Nachfolger des bekannten Propheten Elia, also fast eine Namensgleichheit, ja. Und wenn man die überlieferten Geschichten von ihm liest, Königebuch, dann stellt man fest, ein ziemlich, ja, ich sag's mal nach, zurückhaltend, ungewöhnlicher Typ. Und auch die Wunder, die er gewirkt hat, die sind zum Teil, naja, so, dass man die Kinder nach draußen schicken muss, ne? Man kann das alles nachlesen. Also irgendwie schon ein bisschen spooky, würde wahrscheinlich die Jugend sagen heutzutage. Und was auch kaum einer weiß, der Elisa ist derjenige, von dem nach Jesus in der Bibel die meisten Wunder überliefert sind. Also der war ganz fleißig am Machen, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise, teilweise als Jesus. War eine ziemlich große Truppe, diese Jüngerschaftsschule, denn zwei Kapitel vorher, vor unserem Bibeltext, lesen wir, dass es im Land eine Hungersnot gab, dass es ein vergiftetes Essen gab und ein paar kleine Brötchen und wenige Brötchen für die 100 Jüngerschaftsschüler reichen sollten. Was heißt reichen? Am Ende blieb jede Menge übrig. Ja, das Neue Testament, die Speisewunder, die lassen grüßen, ne? Wahnsinn, was auch alles im Alten Testament schon so vorkommt. Diese Schüler haben aus der Not heraus eine tolle Idee. Die Not bestand schlicht darin, dass der Platz zu eng wurde. Und schön, wenn es sowas gibt, dass der Platz nicht reicht, weil ein gutes Werk wächst. Was allerdings überhaupt nicht angewachsen war, das war der Kontostand. Der Kassensturz zeigt das Bild, völlige Leere. Es reicht ja nicht mal für eigenes Werkzeug. Aber, und das ist hier entscheidend, man geht los, gemeinsam mit einer ganz großen Einmütigkeit, mit einer Tatkraft und mit einer Leidenschaft. Man glaubt an ein gutes Ergebnis. Den Segen vom Chef, von Elisa hat man schon mal, der geht mit. Und ein geeigneter Platz scheint auch gefunden zu sein. Hier ist mal ein Bild vom Jordan. Aus der nördlichen Richtung betrachtet, also die rechte Seite ist Israel, auf der anderen Seite drüben Jordanien. Man sieht also auch, ja, wo sieht's grün aus und wo geht dann schon die Wüste und Steppe und Gebirge los. Also irgendwo so kann man sich das vielleicht vorstellen. Dort ist der Platz, um hinzugehen, um einfach mal ein paar Bäume abzuschlagen und fleißig drauf loszubauen. Ich habe keine Ahnung, warum plötzlich einer bittet, Chef, komm doch bitte mal mit. Fehlendes Vertrauen? Angst? Zweifel am Vorhaben? Ich würde es lieber positiv deuten wollen. Bei gewichtigen Vorhaben sollte man bestenfalls den Chef dabei haben. Angekommen am Jordan macht man sich dann tatkräftig an die Arbeit. Als das Unglück passiert. Einem fliegt bei der Arbeit das Eisen vom Stiel des Beils und verschwindet scheinbar auf Nimmerwiedersehen im Jordanfluss. Ja, und dieser Schreckensschrei vorhin beim Vortragen, ich habe es zumindest versucht, hat verdeutlicht, hier ist ein wirkliches Unglück geschehen. Dieser Verlust ist vielleicht sogar existenzgefährdend. Kennst du das vielleicht? Da bist du ganz optimistisch, voller Tatendrang in ein Vorhaben gestartet. Hast viel an Kraft, an Leidenschaft investiert und im Laufe der Zeit geht so manches verloren. Vielleicht zuerst die Freude, dann der Optimismus. Vielleicht auch der Glaube an die Notwendigkeit des Vorhabens. Hattest so viel Erwartung, bis plötzlich ganz unerwartete Schwierigkeiten gekommen sind. Auch im Leben als Christ, ja vielleicht gerade im Glaubensleben. Das Wort Anfechtung gehört zum Christsein unbedingt dazu. Und ich habe so überlegt, ob es dieses Wort überhaupt noch woanders gibt. Mir ist es gar nicht eingefallen. Ich glaube, mit diesem Wort haben wir auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Anfechtung. Enttäuschung, unerfüllte Hoffnung, Verletzungen, Krankheiten, alles Dinge, die einen ganz massiv ausbremsen können. Die dafür sorgen können, dass aus dem Feuer des Glaubens noch so ein Sparflämmchen geworden ist. Aus dem Gespräch mit Gott, kraftlose Routine. Und vielleicht ist das Lesen in Gottes Wort eher, ja, ich sag mal, erwartungsarm. Routine. Die Werkzeuge, die wir im Glauben bekommen haben, die können durchaus den Bach runtergehen. Vielleicht dann, wenn sie zu wenig gebraucht werden, oder auch dann, wenn einfach die Pflege vernachlässigt wird. Es kommt ja noch eins dazu in unserer Geschichte. Nicht nur der Verlust an sich, nein, es war auch noch geliehen. Zu damaligen Zeiten ein ganz hoher finanzieller Betrag, was so ein Teil gekostet hat, so ein Beil. Heute geht man in den Baumarkt, okay, wer Qualität möchte, muss auch was bezahlen, aber damals ein richtiger Schatz, den sich halt nicht jeder leisten konnte. Ihr Lieben, ist uns bewusst, dass so ziemlich alles, was wir bekommen haben, geliehen ist, gar nicht im eigentlichen Sinne uns gehört? Also bei meiner Arbeit erkläre ich das den jungen Leuten, mit denen ich zu tun habe, aufgrund von Eigentumsdelikten. Schau dich mal um. Fast alles, was du hier so siehst, gehört nicht dir. Mir übrigens auch nicht. Das heißt, das ist fremdes Eigentum. Wenn ich es besitzen möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich muss es kaufen, falls möglich, oder mir vielleicht schenken lassen, falls möglich. Viel mehr Möglichkeiten gibt's nicht. Einfach mal so zu machen, da gibt's in Deutschland ein Strafgesetzbuch, funktioniert nicht. Fast alles ist geliehen und ist ein Geschenk. Unser Leben zum Beispiel ist ein unglaubliches Geschenk. Wie gehen wir mit diesem Geschenk um? Wie sorgen wir dafür, dass wir als Ebenbild von unserem Schöpfer das wirklich auch darstellen? Was tun wir, damit Körper, Seele und Geist wirklich Gottes Herrlichkeit verkörpern? Oder unsere Erde. Wir haben so wunderbare Bilder gesehen von Lappland und ja, boah, herrlich, ne? Man kann aber auch in Dalheim und Umgebung schauen. Selbst da kann es schön sein, oder? Gibt es ein paar schöne Stellen. Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Bewahren und bepflanzen. Bebauen und bepflanzen sollen wir sie. Nicht zerstören oder ausbeuten. Oder Beispiel Gemeinde. Was kann Gemeinde für ein Geschenk sein? Gerade auch in schwierigen Situationen, da erfährt man das manchmal ganz besonders. Als voriges Jahr unser Vater, also mein Vater, verstorben war, durften wir das erfahren, dass Gemeinde gerade auch in so einer Situation was ganz Wertvolles sein kann. Ein Geschenk, was genauso aber auch gepflegt werden muss. Was ist mein Beitrag dazu? Und welchen Wert messe ich diesem Geschenk zu? Ja, das ist jetzt die Frage. Wie geht man mit einem Verlust um? Gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann resignieren. Hat doch eh keinen Sinn gehabt. Ist halt passiert. Man kann es auch schönreden, ja? Also der Plan war dann wahrscheinlich doch nicht so gut. Außerdem die Zeiten, die ändern sich ganz schnell. Wir gucken uns nach was Neuem und nach was anderem um. Okay, ist Geschichte. Man kann gleichgültig sein. Ist passiert. Die Erde dreht sich weiter. Man kann aber auch dagegen angehen. Man kann sich wehren, man kann kämpfen, man kann Hilfe suchen, man kann einfordern, gerade auch im Glauben. Und ich glaube, das sollten wir auch tun. Auch wenn das, und da verrate ich, glaube ich, kein Geheimnis, gerade auch in Predigten gar nicht ganz so oft vorkommt, dass ja gelehrt wird, man darf Gott auch förmlich anschreien. Man darf seine Enttäuschung, seine Angst zu Gott schreien, ihm auf den Ohren liegen, regelrecht, ja? Solange, wie seine Autorität geachtet wird. Das ist ganz wichtig. Bei der Jugend gibt es so einen ganz wichtigen Begriff, Respekt. Respekt. Gerade auch bei verschiedenen Nationalitäten, mit denen ich auch zu tun habe, ne? Das Wort Respekt spielt eine ganz große Rolle. Und wo die verloren gegangen ist, untereinander oder gegenüber erwachsenen Lehrern, dann sieht's schlecht aus. Ich darf Gott respektvoll mein Anliegen, ja, richtig sehr vermitteln, so dass es wirklich spürbar ist, hörbar ist. Er hält das aus. Er hält das wirklich aus. Wenn wir uns die Psalmen durchlesen, da gibt's durchaus ein paar deftige Psalmen, ne? Gerade auch von David. Die klingen anders als Psalm 23. Oder auch Hiob, der wirklich auch, ja, mit Gott gehadert hat, der ihm seine Not gebracht hat, auch versucht hat zu argumentieren. Das ist immer eine schlechte Möglichkeit. Da kommen wir nicht gegen Gott an. Und wie lautet gleich der folgende Spruch, den wir, denke ich, alle kennen, alle eure Sorge werfen. Werfen ist was anderes als vorsichtig vor die Füße legen. Ja, das ist damit gemeint. Gott muss die Autorität sein, aber ich darf ihn mit meinen Anliegen bestürmen. Das darf ich wirklich tun. Und genau das macht unser lieber Prophetenschüler. Er wehrt sich mit ganzer Kraft und Verzweiflung gegen das, was passiert ist. Vielleicht war er sogar derjenige, der Elisa gebeten hat, mitzukommen. Wir wissen es nicht. Durchaus denkbar. Denn an diesen wendet er sich jetzt. Oh, mein Herr! Viel mehr kann er nicht sagen, weil er keine Lösung kennt. Aber er bringt seine Not vor seinen Chef. Und Elisa nimmt sich der Sache an. Mit einer Frage. Wohin ist es gefallen? Interessante Frage. Jetzt könnte man denken, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, will er jetzt die Sachen abstreifen und abtauchen und dort irgendwie auf dem Grund versuchen, was zu finden. Ich weiß nicht, wie klar der Jordan damals war und wie viel Strömung. Keine Ahnung. Wohin ist es gefallen? Zeige Gott die Stelle, wo dir etwas verloren gegangen ist. Ich glaube, den meisten ist das sehr wohl bewusst, wo ein Verlust entstanden ist, wo die sogenannten wunden Punkte liegen, über die man nicht so gerne redet. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann sollte ich mein Problem schon möglichst eingrenzen. Ja? Mir ist, glaube ich, nicht geholfen, wenn er mir ein Inception einschiebt und eigentlich habe ich Ohrenschmerzen zum Beispiel. Das ist dem Arzt nicht geholfen und mir gleich gar nicht. Okay, das kann anstrengend sein, diese wunden Punkte aufzuzeigen und sich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber ich glaube, es ist wirklich erforderlich, wenn ich Hilfe haben möchte, wenn der Verlust rückgängig gemacht werden soll. Und wenn ich Hilfe erfahren habe, dann kann das wiederum so unheimlich befreiend sein. Ja? Ich war schon zu schnell. Deswegen. Das Wunder in unserem Text passiert, nachdem Elisa es sich hat zeigen lassen, macht er irgendwas mit einem Hölzchen, was man auch wiederum verschieden deuten kann, ja, ein Holz. Und das Eisen taucht auf. Physikalisch unmöglich. Naturgesetze werden ausgehebelt. Aber ihr Lieben, sollte Gott, der auch diese Naturgesetze geschaffen hat, sollte dem etwas unmöglich sein? Jetzt hat die Geschichte noch einen letzten Vers. Jetzt kommt er. Eine Aufforderung. Hol es herauf, ergreife es. Jetzt ist der Schüler nochmal gefragt. Man könnte denken, was für eine Aufforderung. Das ist doch selbstverständlich. Er hat doch Elisa angeschrien. Aber will er es denn wirklich zurückhaben? Das bedeutet doch letztlich wieder neue Arbeit, neue Anstrengung. Das Beil soll ja schließlich wieder benutzt werden. Auch an einen Verlust kann man sich bisweilen ganz gut gewöhnen. Anderen bei der Arbeit zuschauen, ist in der Regel weniger anstrengend, als selber mitzumachen. Willst du das wieder ergreifen? Herausholen? Deswegen diese unmissverständliche Aufforderung. Wieder zu weit. Na gut. Wahrscheinlich habe ich eine Folie vergessen. Bedeutet, wenn das Wunder wirken soll, dann darfst du, ja, dann musst du mitunter selbst aktiv werden. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, erstmal sacken lassen, aber ich denke, das Beispiel macht das richtig gut deutlich. Und deswegen jetzt auch dieser wichtige Satz, den ich in irgendeiner Predigt mal gehört habe und der mir sehr gefallen hat. Tue du das, was in deinen Möglichkeiten steht und vertraue Gott, wo deine Möglichkeiten enden. Also das mit dem Vertrauen, das ist uns für uns ja ganz eine ganz wichtige Glaubensvoraussetzung. Das muss man nicht groß erklären. Das muss man leben können und erlebt haben. Aber beim Selbsttun ist es in der Nachfolge ganz, ganz wichtig, sich regelmäßig zu prüfen, selbst zu prüfen oder auch prüfen zu lassen, ob ich die Möglichkeiten und die Talente, die Gott mir gegeben hat, wirklich in seinem Sinne ausschöpfe. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, nein, Gott hat den Prophetenschülern nicht einfach eine neue Unterkunft gebaut oder vom Himmel fliegen lassen oder wie auch immer. Aber er hat sie bereit gemacht und ihnen das Werkzeug gegeben, im Glauben selbst aktiv ans Werk zu gehen. Nein, Paulus und zig Missionare nach ihm haben nicht nur vom bequemen Sofa aus gebetet und gepredigt, dass Gott auch zu den Menschen kommen möge und sie ihn erkennen und annehmen können. Was haben er und unzählige danach auf sich genommen, um Menschen für Gott zu gewinnen? Und das unter größter Entbehrung. Aber, und das ist entscheidend, mit einer unbändigen Leidenschaft. Ich habe mal nur ein Beispiel rausgesucht von ganz vielen. Da schreibt Paulus im Brief an die Korinther. Ist nur ein Auszug aus diesem etwas längeren Text. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahren unter Räubern, in Gefahren in der Wüste, auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in Frost und Blöße. Außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer erleidet Ärgernis und ich brenne nicht? Und warum das Ganze? Auch dazu eine Stelle von vielen anderen Stellen, in dem Fall aus 2. Timotheus 2, Vers 10. Darum erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das ist der Grund, warum Paulus das auf sich nimmt. Das ist der Grund, warum er sich mit Leidenschaft ausstreckt, nach Gottes Werkzeugen, um sie zu gebrauchen. Wir sind jetzt fast am Schluss der Predigt, aber es wird, denke ich, Zeit, dass ich dieses seltsame Wort Leidenschaft mal noch versuche zu erklären. Kam ja ein paar Mal vor. Leidenschaft. Der Wortstamm heißt Leiden. Also in der Regel nichts, was man als sonderlich erstrebenswert betrachtet, oder? Ist das ja anders? Ich denke mal eher nicht, ne? Übrigens, auch die Nicht-Lateiner kennen die lateinische Bezeichnung für Leiden. Passio. Passion. Seit ein paar Tagen sind wir in der Passionszeit, ja? Hat also auch irgendwie was mit Leiden zu tun und damit ist, denke ich, nicht nur der knurrende Magen gemeint bei jemand, der jetzt zum Beispiel fastet. In Deutschland, im deutschen Sprachgebrauch, ist jetzt Folgendes passiert im Laufe einer langen, langen Zeit. Ganz verkürzt dargestellt. Der Gebrauch von diesem Wort hat eine immer positivere Bedeutung gewonnen. Ohne dass das Leiden rausgestrichen wurde. Das ist interessant, ja? Wenn ich heute von Leidenschaft rede, ja, ich kann leidenschaftlicher Sportler sein, ich kann leidenschaftlicher Ehemann, Ehefrau, Partner sein, ich kann mit Leidenschaft was angehen. Normalerweise hört man da das Positive raus, obwohl das Leiden noch mit drinne steckt. Das hat man nicht rausgestrichen bei dem Wort. Und ich glaube, das erklärt unseren christlichen Auftrag recht gut. Leidenschaftlich glauben, das kann. Ja, ich will fast sagen, das muss mitunter auch wehtun. Das kann zu Ablehnung führen, zu Entbehrung, zu Enttäuschung. Ist in zahlreichen Ländern, wie wir wissen, ja sogar lebensgefährlich. Warum? Weil leidenschaftliche Nachfolger Christi eine Gefahr sind für dessen Gegenspieler. Wir haben es in der Gebetsgemeinschaft in einem Gebet gehört. Der Teufel, der Satan geht immer noch um. Aber Christus ist der Sieger. Was brauche dafür? Leidenschaftliche Kämpfer. Leidenschaftliche Kämpfer. Und gerade dort, wo so eine große Verfolgung ist, so eine große Entbehrung ist, wo Christsein zum Teil nur im Untergrund stattfinden darf und kann, dort erleben wir ganz oft so eine ganz starke gottergebene Leidenschaft im Glauben. Was wurde auf sich genommen? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle und die ich auch in den Raum stellen möchte. Wie bringe ich für mich Leidenschaft und Glauben zusammen? Was könnte das für mich konkret bedeuten? Oder bin ich vielleicht fast zu sehr mitunter im Leiden behaftet und dort stehen geblieben? Oder schafft nicht doch diese Leidenserfahrung im besten Falle was ganz Wertvolles, was Neues, nämlich neues Gottvertrauen, neue Freude, vielleicht sogar neue Dankbarkeit? Leidenschaftlich glauben ist auf jeden Fall eine sehr aktive Angelegenheit. Hol es raus, ergreife es. Du musst aktiv werden. Für das Wunder sorgt Gott. Aber du musst aktiv werden, wenn du es am Ende nutzen willst. Und um leidenschaftlich zu glauben, hat uns Gott ganz, ganz verschiedene Werkzeuge und Talente gegeben, die wir nutzen und pflegen sollten. Und eins dürfen wir wissen. Wenn wir sie gebrauchen, so wie es Gott vorgesehen hat, dann werden wir das erleben, was am Anfang in dem Lied gesungen wurde, dass es immer wieder Wunder gibt. Manchmal ganz kleine, kaum sichtbar, manchmal richtig große. Wunder, die wir brauchen, als Gemeinde, als jeder Einzelne. Wir dürfen uns danach ausstrecken. Und wer diese Leidenschaft im Glauben hat und Gott darum bittet, diese zu bekommen oder auch manchmal zurückzubekommen, ich glaube, der wird mitunter sogar Eisen schwimmen sehen. Amen.